SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen.
Gold medalist and Olympic champion representing Germany, Julia Taubin!
Und wieder heißt es Gold für Deutschland. Rennrodlerin Julia Taubitz hat am Abend bei den Olympischen Winterspielen die dritte deutsche Goldmedaille geholt. Für die 29-Jährige ist es der erste Olympiasieg. Dafür wurde sie im Anschluss im Deutschen Haus in Cortina d'Ampezzo groß gefeiert.
Es ist richtig cool, aber es waren auch 4 harte Jahre, muss ich sagen. Es waren wirklich viele traurige Momente auch dabei, Momente des Zweifelns. Und dass das jetzt natürlich also so funktioniert hat, das ist einfach unbezahlbar. Und da bin ich so unendlich dankbar für die ganzen Leute, die mich da unterstützt haben.
Ja, Glückwunsch zu Gold, Julia Taubitz. Jubel gab es am Abend dann auch bei den Fußballern des SC Freiburg. Sie stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Breisgauer gewannen gegen Zweitligist Hertha BSC Berlin mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es in Berlin noch 1:1 gestanden. Den entscheidenden Elfmeter parierte Freiburgs Torhüter Florian Müller. Er war danach dementsprechend glücklich.
Ich freue mich einfach auf jedes Spiel. Ich weiß, was ich kann und ich bin dann froh, wenn ich es zeigen kann. Ja, macht mich stolz, dass ich dann, wie gesagt, in so einem wichtigen Spiel auch der Mannschaft helfen kann. Und Riesenkompliment einfach an alle heute. Die letzten Wochen waren echt hart für uns, weil wir viele, viele Spiele hatten. Und dann nochmal in der Verlängerung nochmal da so drüber zu gehen und dann das Ding zu ziehen, ist natürlich echt top.
Die Freiburger Mannschaft von Trainer Julian Schuster steht damit zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder im Halbfinale. Heute Abend wird der 4. Halbfinalist dann noch ausgespielt zwischen Bayern München und RB Leipzig. Leverkusen und Stuttgart haben das Halbfinale schon vergangene Woche erreicht. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2025 an allen Messstationen die derzeit gültigen Feinstaubgrenzwerte eingehalten. Das ist das Ergebnis einer Datenauswertung des SWR. Insgesamt 35 Messstationen gibt es in beiden Bundesländern, an denen der sogenannte Feinstaub PM2,5 gemessen wird. Nick Schader berichtet.
Diese besonders kleinen Feinstaubteilchen gelten als sehr gesundheitsschädlich, da sie tief in die Lunge eindringen können. Die Auswertung des SWR zeigt, dass die Jahresgrenzwerte zwar überall eingehalten werden, allerdings sieht man stunden- und tageweise zum Teil sehr hohe Feinstaubwerte, vor allem in den Städten. Hierfür gibt es derzeit noch keine Grenzwerte, obwohl Umweltmediziner auch diese Kurzzeitbelastungen für gesundheitsschädlich halten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, die aktuellen Grenzwerte um 80% abzusenken. Solche Werte hätte im letzten Jahr keine Stadt im Südwesten eingehalten.
Deutlich weniger Emissionen dürften morgen auch im deutschen Flugverkehr ausgestoßen werden. Da werden einige Maschinen am Boden bleiben, denn bei der Lufthansa und 2 Tochtergesellschaften sind Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Worum es dabei genau geht, weiß Roman Warschauer.
Im Hintergrund geht es um unterschiedliche Tarifkonflikte. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will bei der Lufthansa den Abschluss eines neuen Manteltarifvertrags erzwingen. Dieser regelt die Rahmenbedingungen, wie etwa Arbeitszeiten, Kündigungsfristen oder die Dienstplanung. Bei der Tochter Cityline geht es um einen tariflichen Sozialplan für die Beschäftigten, weil die Lufthansa den Betrieb einstellen will. Die Pilotinnen und Piloten streiken wiederum für eine verbesserte betriebliche Altersversorgung. Die Lufthansa dürfte nun im Laufe des Mittwochs einen Notflugplan auflegen und betroffene Passagiere versuchen umzubuchen.
Und wir bleiben noch in der Luft. Die Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr zu fast 49.000 Einsätzen gestartet. Das waren insgesamt zwar 140 Rettungsflüge weniger als 2024. Laut ADAC gab es aber mehr schwierige Einsätze, darunter mehr als 3.000 Flüge in der Dunkelheit und 580 Einsätze mit Rettungswinde. Bei knapp einem Drittel der Einsätze waren Unfälle der Grund, gefolgt von Herz-Kreislauf-Notfällen. Dazu zählen unter anderem Herzinfarkte. An einer Schule im Westen Kanadas sind mindestens 7 Menschen durch Schüsse getötet worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist der mutmaßliche Täter ebenfalls tot. Einzelheiten von Jonathan Hadem aus der Nachrichtenredaktion.
Um 13.20 Uhr Ortszeit wurde die Polizei nach eigenen Angaben über Schüsse an der weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert. Bei ihrer Ankunft hätten die Beamten dann mehrere Tote entdeckt. Neben den Toten seien rund 25 weitere Personen verletzt worden. In einem Wohngebäude habe man 2 weitere Menschen tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Über die Hintergründe der Tat oder ein mögliches Motiv gibt es noch keine Informationen.
In Baden-Württemberg steht fast jede fünfte Wohnung im Besitz des Landes leer. Das geht aus einer Antwort des Landesfinanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor. Das Problem des hohen Leerstands landeseigener Wohnungen besteht seit Jahren. Maren Haring berichtet.
Jede fünfte von etwa 1200 Wohnungen sei nicht bewohnt, manche seit Jahren. Das Land besitzt Wohnungen über ganz Baden-Württemberg verteilt. Mancherorts ist der Leerstand besonders groß. Von 300 Wohnungen in Stuttgart stehen 54 leer. In Ulm ist es mehr als die Hälfte von 38 Wohnungen. Das Finanzministerium nennt vor allem notwendige Sanierungen des teils alten Baubestandes als Grund. In den letzten Jahren habe man einige Sanierungen abgeschlossen, dafür aber neue begonnen. Man arbeite daran, den Leerstand insgesamt zu reduzieren. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch spricht von einem politischen Totalversagen. Während Familien, Studierende und Menschen mit geringem Einkommen bezahlbaren Wohnraum suchten, lasse die grün-schwarze Landesregierung jede fünfte Wohnung ungenutzt rumstehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es viele Wolken und es regnet, vor allem im Schwarzwald. Die Sonne schaut nur wenig raus. Es ist sehr windig, in den Bergen sind auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 6 bis 14 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Morgen startet die Berlinale, Deutschlands wichtigstes Filmfestival. Ich bin selbst Kinofan und war da auch schon mal, aber Tickets zu bekommen, das war teilweise gar nicht so einfach, weil viele Vorstellungen schnell ausverkauft sind. Wenn man sonst ins Kino geht, dann ist das meistens einfacher und gerade unter der Woche sind die Sitze neben einem dann oft ganz leer und man fühlt sich ein bisschen verloren im großen Saal. Die ganze Woche über sprechen wir hier über die Zukunft von Kino und Film. Leere Kinosäle auf der einen Seite, ausverkaufte Filmfestivals auf der anderen, das wirkt erstmal widersprüchlich. Wie wichtig sind die großen Events für die Branche? Michael Kötz ist Intendant beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Das findet jeden Sommer auf der Parkinsel am Rhein statt, im Zelt und Open Air. Und allein im vergangenen Jahr kamen da 135.000 Besucher. Herr Kötz, warum sind denn Filmfestivals in Deutschland so beliebt, wenn gleichzeitig viele Kinos wirtschaftliche Probleme haben?
Das ist eine gute Frage und eine sehr komplexe Frage. Ich versuche es mal kurz zu machen. Früher hatten Filmfestivals weltweit die Bedeutung, neueste Filme zu präsentieren, die noch keiner gesehen hatte. Weder Einkäufer von Fernsehanstalten oder fürs Kino, noch Journalisten und schon gar nicht das Publikum. Und diese Funktion ist eigentlich verschwunden. Die verschwindet sogar bei den ganz großen Festivals. Einfach deshalb, weil heute jeder die Filme kennt. Jeder irgendwie, der mit der Branche zu tun hat, kriegt, wenn er will, einen Link und guckt sich die Filme an. Also haben Festivals eigentlich eine andere Funktion und das gilt sogar für die Berlinale. Sie werben fürs Kino und sie sind gleichzeitig eine besondere Art von Kino, eine ganz besondere Art und die funktioniert dann eben viel besser als das normale Alltagskino.
Aber ist es dann so, dass die Leute einen Film auf einem Festival sehen und sich denken, oh toll, den schaue ich mir im Kino nochmal an? Oder machen die Festivals den Kinos nicht sogar Konkurrenz, weil sie natürlich riesige Events sind, wo man auch Stars treffen kann?
Ja, es gibt nicht wenige Kinobetreiber, die leider glauben, dass wir zum Beispiel da in Ludwigshafen auf der Parkinsel der Konkurrenz sind und ihnen das Publikum wegnehmen. Das ist deswegen schon mal nicht richtig, weil 2/3 unseres Publikums im Alltag überhaupt nicht mehr ins Kino geht, wie wir von Umfragen wissen, die wir wirklich jedes Jahr machen. Insofern werben wir bei bestimmten Menschen dafür, hey, es gibt übrigens noch ein Kino, wo ihr auch mal hingehen könnt. Kinos sind auf eigentümliche Weise veraltert, weil sie immer noch daran hängen, dass ihre Präsentation der Filme eben nach diesem alten Prinzip, bei uns gibt es das Ding zum ersten Mal und nur bei uns kann man den Film sehen. Das haut nicht hin. Das haut nur mühsam bei Blockbustern für 1, 2, 3 Wochen hin und dann ist das Ding im Netz zu finden. Die Hauptfinanziers der Filmbranche sind inzwischen ja auch Netzbetreiber, Netflix, Amazon und Co. Da wird das dicke Geld gemacht und dort werden Filme finanziert und die wollen nicht ins Kino. Wenn die ins Kino wollen, dann nur, damit es im Kino diese wunderbare, kostenlose Public Relation gibt, damit sie beim SWR dann über diesen neuen Film berichten und Netflix die Werbung nicht mehr kaufen muss.
Wie gehen Sie als Festival damit um? Zeigen Sie Produktionen von den großen Streaming-Anbietern?
Das kann schon sein, dass sie damit drin hängen, aber das ist erstmal nicht der Punkt, weil wir machen eben wirklich Kino, so eine sehr feierliche Art von Kino. Das macht die Berlinale, die jetzt anfängt, natürlich auch. Und zwar übrigens nur die Berlinale und wir, hätte ich beinahe gesagt, die so viel Publikum anzieht. viele andere Festivals in Deutschland, und es gibt ungefähr 400, sind schon eher so eine Art Insider-Treffen, wo eben Cineasten hingehen, wie Leute in ein Restaurant gehen, möglichst mit 2-3 Sternen und das Neueste sehen wollen. Das ist sehr speziell. Wir machen das anders, die Berlinale auch. Die hat ja, wir sind das mit dem Publikum stärkste Festival in Deutschland, gleich nach der Berlinale. Und es liegt ein bisschen daran bei uns, dass wir eben das nicht so eng sehen und dass wir Unterhaltungsfilme bieten, aber auch anspruchsvolle Arthouse-Filme, also für jeden etwas. Und vor allen Dingen liegt es daran, dass wir als Ort attraktiv sind. Also es kommt keiner mehr zu uns einfach, weil er mal einen Film sehen will. Ich sage das manchmal aus Spaß, was machen Sie hier? Sondern man geht dahin, weil man andere Menschen treffen will und weil man in unserem Fall dann noch mit den Machern reden kann, auf einer Seite steht, wenn am roten Teppich die Stars ankommen und das wirklich 5 Meter vor dir. Also das alles zusammen ist attraktiv. Wir machen eine attraktive Bewirtung. Man sitzt am Rheinufer und genießt das Leben und redet über Filme. Also man hat einen gemeinsamen Anlass, zusammenzukommen.
Michael Kötz war das hier in SWR aktuell. Er ist Intendant beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Morgen berichten wir in unserer Kinoserie dann über ein kleines Kino im Westerwald, das regelmäßig für sein Programm ausgezeichnet wird.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Potsdam gehen heute die Tarifverhandlungen für die gut 900.000 Angestellten der Bundesländer weiter. Es ist bereits die dritte Verhandlungsrunde. Sollte sie erfolgreich verlaufen, wären die häufigen Warnstreiks in Krankenhäusern, Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen erstmal beendet. Johannes Frebel mit Einzelheiten.
Die dritte Tarifrunde in Potsdam gilt als entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt und soll am Freitag enden. Verdi und Beamtenbund fordern 7%, mindestens jedoch monatlich 300 Euro mehr Geld. Ein Arbeitgeberangebot liegt bisher nicht vor, jedoch Eckpunkte für einen Einigungskorridor. Demnach könnten die Entgelte leicht über der Inflationserwartung um insgesamt 5% bei einer Laufzeit von 29 Monaten steigen.
Diese Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und eine neue Debatte über die Sicherheit von Polizisten ausgelöst. Vergangenen August wurde in Völklingen im Saarland ein 34 Jahre alter Polizist erschossen. Heute beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Angeklagt wegen Mordes ist ein zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger. Einzelheiten von Sabine Wachs.
Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale der Grausamkeit und der Mordlust erfüllt, außerdem die Verdeckung einer Straftat, in diesem Fall ein Tankstellenraub. Der mutmaßliche Täter soll Ende August eine Tankstelle überfallen und auf der Flucht mehrmals auf den Polizisten Simon Bohr geschossen haben, auch als der bereits am Boden lag. Geschossen wurde mit der Dienstwaffe eines Polizeianwärters, die der mutmaßliche Täter diesem zuvor aus einem gesicherten Holster entwendet haben soll. Das zumindest ist der Stand der Ermittlungen. Der Verteidiger des Angeklagten Rehberger erklärte auf SR-Anfrage, er werde zum Prozessauftakt den Tattag aus Sicht seines Mandanten schildern. Dass der geschossen habe, könne nicht geleugnet werden, so Rehberger, denn das Verfahren sei gut aufgeklärt, rund 40 Zeugen seien geladen. Trotzdem stellt die Verteidigung die Anklage wegen Mordes in Frage.
Die EU-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel. Nach den brutalen Angriffen auf die Ukraine in den vergangenen Wochen steht die Zukunft des Landes wieder im Mittelpunkt. Unsere EU-Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
An dem Treffen wird erstmals der neue ukrainische Verteidigungsminister Fedorow teilnehmen. Der 35-Jährige ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Die EU-Verteidigungsminister wollen vor allem über Waffenkäufe für das Land beraten. Eine diplomatische Lösung scheint nicht in Sicht. Die Verteidigungsminister der Europäischen Union machen heute den Auftakt für einen sicherheitspolitischen Staffellauf. Am Donnerstag treffen sich die NATO-Verteidigungsminister und am Freitag beginnt dann offiziell die Münchner Sicherheitskonferenz. Auch dort wird die Sicherheit Europas eine zentrale Rolle spielen. Der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth fehlt allerdings auf allen Veranstaltungen.
Und um Sicherheitsfragen geht's heute auch in Washington. US-Präsident Trump empfängt dort den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Bei ihrem Treffen im Weißen Haus wird Netanyahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gesprochen. Unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer berichtet.
Es ist das 7. Mal, dass Israels Premier Netanyahu während Trumps aktueller Amtszeit zu einem Besuch ins Weiße Haus reist. Die wichtigen Treffen finden hinter verschlossenen Türen statt. Die Geheimniskrämerei ist groß. Wieder spekulieren die israelischen Medien, wann eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran bevorsteht ob Israel angegriffen wird oder selbst angreift. Israel fordert, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran nicht nur das Atom-, sondern auch das Raketenprogramm des Iran einschließt. Militärexperten gehen von etwa 2000 ballistischen Raketen aus, die der Iran noch im Arsenal hat. Darunter auch Langstreckenraketen, die bis zu 2000 Kilometer weit fliegen können. Dass Israel den Iran abermals allein angreift, gilt derzeit als unwahrscheinlich.
Und dann sind da natürlich auch heute wieder die Olympischen Winterspiele. In insgesamt 6 Disziplinen stehen Medaillenentscheidungen an. Was da aus deutscher Sicht besonders wichtig ist, weiß unser Sportreporter Achim Scheu.
In der nordischen Kombination will Vinzenz Geiger wieder eine Medaille. Er gehört zum Favoritenkreis. Ich weiß, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich ganz oben stehen, sagte Geiger selbstbewusst vor dem Wettkampf. In Antholz steht das Einzel der Frauen über 15 Kilometer auf dem olympischen Biathlon-Programm. Franziska Preuß zählt zu den Außenseiterinnen auf einem Podestplatz. Im Rodel-Doppelsitzer bei Frauen und Männern stehen die Chancen auf die nächsten Medaillen im Eiskanal gut. Bei den Frauen gibt es die Olympiapremiere. Bei den Männern haben allen voran die 6-maligen Olympia Sieger Tobias Wendel und Tobias Arlt Hoffnungen auf Gold.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In den Terminkalendern der Bundesministerinnen und Minister, aber auch der Parteichefs stehen jetzt immer mehr Termine in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Landtagswahlkampf werden die Politpromis aktiviert, nicht immer zur Freude der Wahlkämpfer vor Ort. Aber hilft's wirklich, wenn der Bundesminister auch im Land auftaucht, oder sollte sich Berlin lieber raushalten, weil die Bundespolitik gerade eher für schlechte Stimmung sorgt? Gar nicht so einfach, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
Dabei spielt auch eine große Rolle, ob die Wahlkämpfer im Land eher für sich selbst als für die Partei stehen und deswegen gar nicht groß mit den Parteipromis in Verbindung gebracht werden wollen. In Rheinland-Pfalz kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass noch Ministerpräsident Alexander Schweizer die Bundes-SPD nicht unbedingt als Rückenwind empfindet. Da ist alles irgendwie gerade viel zu kompliziert. Ähnlich beim grünen Wahlkämpfer Cem Özdemir in Baden-Württemberg. Der positioniert sich so weit abseits der grünen Parteilinie, dass Besuch aus der Berliner Grünenzentrale wahrscheinlich nicht unbedingt sein Lieblingsthema ist. Heute kommt jemand nach Gaggenau und Bruchsal in den baden-württembergischen Wahlkampf, von dem man aktuell gar nicht so genau weiß, ob er hilfreich ist oder nicht. Ex-Kanzler Olaf Scholz. Der ist so tief abgetaucht und hat sich so vornehm zurückgehalten, dass das fast schon wieder sympathisch ist. Zuletzt habe ich ihn in einer Herde Wasserbüffel auf einer Weide in Brandenburg gesehen. Und Olaf Scholz hat immerhin doppelt so lange gebraucht, um so unbeliebt zu werden wie der aktuelle Kanzler Friedrich Merz. Der tritt übrigens auch im Wahlkampf in den Ländern auf. Und die jeweiligen CDU-Kandidaten hoffen da wahrscheinlich, dass er das Wort Lifestyle oder ähnliches nicht in den Mund nimmt. Es ist kompliziert, denn ausladen kann man die Promis ja auch schlecht. Zum Glück beginnt jetzt der Fasching. Mit einer roten Pappnase sieht jeder sympathisch aus.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.